wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes zu erlangen, bedeutet, dass man gleichzeitig auch sein eigenes Selbst sieht. Was die Identität der Lebewesen als spirituelles Selbst betrifft, so gibt es eine Menge Spekulation und auch Zweifel. Der Materialist glaubt nicht an die Existenz des spirituellen Selbst und die empirischen Philosophen halten die Unpersönlichkeit des spirituellen Ganzen ohne jede Individualität des Lebewesens für wahr. Aber die Transzendentalisten bestätigen, dass die Seele und die Überseele zwei verschiedene Identitäten sind, qualitativ gleich, aber quantitativ verschieden. Es gibt viele andere Theorien, doch all diese Spekulationen klären sich auf, sobald Sri Krishna durch den Vorhang des Bhakti-Yoga wahrhaftig erkannt wird. Sri Krishna ist wie die Sonne und die materialistischen Spekulationen über die absolute Wahrheit sind wie die tiefste Mitternacht. Sobald die Sonne Krishnas im Herzen aufgeht, klärt sich die Dunkelheit materieller Spekulationen über die absolute Wahrheit und das Lebewesen sofort auf. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht standhalten und die relativen Wahrheiten, die in der tiefen Dunkelheit der Unwissenheit verborgen waren, werden durch die Barmherzigkeit Krishnas, der als Überseele im Herzen eines jeden bald, deutlich erkennbar. Der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass er, um seinen reichen Geweihten eine besondere Gunst zu erweisen, persönlich die tiefe Dunkelheit der Zweifel aufhält, indem er das Licht reinen Wissens im Herzen des Gottgeweihten leuchten lässt. Weil der höchste Herr für die Erleuchtung seiner Geweihten sorgt, kann gewiss kein Gottgeweihter, der mit transzendentaler Liebe in seinem Dienst beschäftigt ist, in Dunkelheit bleiben. Er kann die absoluten und die relativen Wahrheiten aufs Genaueste erkennen. Ein Gottgeweihter kann nicht in Dunkelheit bleiben. Und weil der Gottgeweihte von der Persönlichkeit Gottes erleuchtet wird, ist sein Wissen mit Sicherheit vollkommen. Dies trifft nicht auf diejenigen zu, die mit Hilfe ihrer eigenen Begriffsvermögen über die absolute Wahrheit spekulieren. Perfektes Wissen wird Padampala genannt oder deduktives Wissen, das von der Autorität zu dem demütig hörenden Empfänger, der sich durch Dienst und Hingabe qualifiziert hat, herabkommt. Man kann nicht die Autorität des Höchsten herausfordern und ihn zur gleichen Zeit erkennen wollen. Wer hält sich das Recht vor, sich einem solch herausfordernden Geist nicht zu offenbaren, der nur ein unbedeutender Funke des Ganzen ist und sich dazu noch unter der Herrschaft der illusionierenden Energie befindet. Die Gottgeweihten sind hingegeben und deshalb wird das transzendentale Wissen von der Persönlichkeit Gottes am Brahma weitergegeben und vom Brahma an seine Söhne und Schüler in der Traditionsfolge. Dieser Vorgang wird von der Überseele im Innern solcher Gottgeweihten unterstützt. Das ist der vollkommene Weg, transzendentales Wissen zu erlangen. Diese Erleuchtung befähigt die Gottgeweihten in vollkommener Weise, Spirituelles von Materiellem zu unterscheiden, weil der Herr den Knoten von spiritueller Natur und Materie gelöst hat. Dieser Knoten wird Ankara genannt und erzwingt, ein Lebewesen sich irrtümlicherweise mit der Materie zu identifizieren. Sobald dieser Knoten gelöst ist, klären sich augenblicklich alle Wolken des Zweifels auf. Man erkennt seinen Meister und beschäftigt sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn, wodurch man der Kette fruchtbringender Handlung ein Ende bereitet. Im materiellen Dasein schafft sich ein Lebewesen seine eigene Kette fruchtbringender Arbeit und genießt die guten wie auch die schlechten Auswirkungen seines Handelns, Leben für Leben. Aber sobald man sich im liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt, wird man von der Kette des Karma frei. Alle im hingebungsvollen Dienst ausgeführten Handlungen erzeugen dann keine Reaktion mehr. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Simate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine. Nirvishesha Shunyavadi Askatyade Satadine. Gut. So schön. Ne? Es hat sowas. Oder Boris? Es hat einfach etwas. Also. Gut, den Text. Vidyate Hridaya Grantis Chityante Sarvasamshayaha Chiyante Chasya Karamani Drishta Evatmanishvare. Übersetzung. So wird der Knoten im Herzen gesprengt und alle Zweifel zerfallen in Stücke. Die Kette der fruchtbringenden Handlung, Karma, hat ein Ende, wenn man das selbst als Meister erkennt. Das ist also ein sehr nicer Text, der davon spricht, dass in unserem Herzen ein Knoten ist, der gesprengt wird. Dieser Knoten ist der Knoten des falschen Egos. Ich glaube, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr teilnehmt. Oh ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So, dieser Knoten im Herzen, von dem wir sprechen, Dominik, nur dass wir deine Aufmerksamkeit auch haben. Dieser Knoten im Herzen ist, wie soll ich mich treffend ausdrücken, über lange Leben entstanden, ist ein sehr, wie soll ich mich ausdrücken, kräftiger Knoten, mit sehr fest angezogen worden ist durch die Sinnbefriedigung, die wir über lange Zeit gemacht haben. Durch die Sinnbefriedigung wird dieser Knoten in der falschen Identifizierung richtig angerissen, richtig angespannt, sodass er sehr, sehr hart, sehr, sehr, wie soll ich mich ausdrücken, fest er einfach ist. So, was die Auswirkungen dieses Knotens im Herzen sind, ist, dass ein Mensch sehr angehaftet wird an eine bestimmte Vorstellung von dem, was er oder sie ist. Nicht? In diesem falschen Ego fällt es manchmal Menschen sehr schwierig, zum Beispiel eine gute Kommunikation, einen guten Austausch miteinander zu haben, weil sie so in ihrem Konzept, in ihrer unter ihrer Käseglocke sozusagen leben, dass da keiner rankommt, ohne dass da entscheidende Klirrgeräusche entstehen. Nicht? Kling, kling und Missbehagen auftritt. Dieser Knoten nun kann gelöst werden durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Man kann ihn nicht so analytisch mit einem psychotherapeutischen Mittel entknoten. Man muss ein Schwert nehmen. Dieser Vorgang des Krishna-Bewusstseins wird mit dem Schwert verglichen. Kennt ihr die Geschichte von Alexander dem Großen? Mit den Gordenknoten? Ja, lasst mir euch erzählen. In Makedonien, wo er groß wurde, gab es einen fest verknoteten Knoten. Und es hieß, dass jeder, der diesen Knoten lösen würde, der nächste Herrscher Makedoniens und ich glaube Vorderasiens werden würde. Also eines enormen Gebietes. So viele Könige hatten sich versucht und wollten den Knoten lösen. Doch der war so fest verknotet, mehr noch als ein Hamburger Schiffersknoten. Also sehr fest verknotet. Und alle mussten kopfschüttelnd und mit wundgepulten Fingern den Knoten verlassen. So. Alexander war damals genau 8 Jahre alt, er war also Alexander der Kleine, streng genommen. Und er wurde mit seinem Vater dorthin gebracht. Also sein Vater ging mit ihm hin, versuchte auch den Knoten zu lösen, aber es gelang nicht. Und Alexander sagte, es ist doch ganz einfach. Und er nahm sein kleines Schwert raus und hieb mit dem Schwert auf den Knoten und löste ihn auf diese Weise. Es war nicht gesagt worden, wie man den Knoten lösen sollte. Alexander machte und tat damit etwas, was eines der Wunder der menschlichen Natur ist. Man kann mit seinen menschlichen Gedanken sich nach einer Alternative umschauen, die man vorher nicht in Betracht gezogen hat. Keiner hatte in Betracht gezogen, den Knoten mit dem Schwert zu zerschneiden. Nicht? Das ist, was das menschliche Gehirn tun kann, eine Lösung zu schaffen für ein Dilemma, die vorher noch nicht gesehen wurden. Ich habe gestern mit vielen jungen Devotees gesprochen und öfters gehört, eine gewisse Unsicherheit gehört. Was soll ich tun in meinem Leben? Wie würdest du das sehen? Dann wurden verschiedene Möglichkeiten dargestellt, die bestehen würden. Und ich bin immer dafür, eine Krishna-bewusste Lösung zu schaffen. Etwas, was ganz und gar aus dem Rahmen der normalen materiellen Lösungsbemühungen fällt. Wir müssen, um glücklich zu werden, den Knoten des falschen Egos lösen, der falschen Identifizierung. Habt ihr mal dran gedacht, dass ihr alle im Schauspiel seid? Die Bühne heißt 1996. Die Kostüme heißen Mann und Frau, das ist unser Körper. Die Rollen, die wir spielen, sind sorgsam geschrieben worden über viele Geburten und Tode. Dropadi, dass du jetzt in Sarajevo geboren bist. Bist du in Sarajevo geboren worden? Das ist das Ergebnis von karmischen Tätigkeiten, die du viele, viele Leben getan hast. Also, dass ich in Hamburg geboren worden bin, Hamburg saß und da bin ich überhaupt nicht geboren. Da bin ich aufgewachsen. Wo immer ich geboren bin. Das ist ein Ergebnis von karmischen Reaktionen, die uns dahin gebracht haben. So, in diesem Krishna-Bewusstsein können wir vor unser Leben stehen, können wir uns beobachten auf der Bühne des Lebens, uns entscheiden, wollen wir die Rolle weiterspielen, wollen wir weiter eine bedingte Seele bleiben oder wollen wir ein spiritueller Revolutionär werden, Regina? Das ist die Frage. Nicht? Wollen wir den Knoten nehmen? Normalerweise denkt man an diese Thematik nicht im Leben. Kalyani, willst du eine spirituelle Revolutionärin werden? Nicht? Das ist eine interessante Frage. Willst du total ausbrechen aus allen Herkömmlichen? Stephanios, willst du von dem Little Mr. Schoolboy aufbrechen in die Welt der eigenen Entscheidung mit eigenem Wissen, das du dir erwerbst? Nicht, was dir von der Gesellschaft vorgesetzt wird. Danke. Wir haben diese Möglichkeit. Es ist am Anfang nicht so einfach, denn wir alle beschützen unseren Knoten. Oh, doch nicht mit dem Schwert, komm. Mercy, mercy, mercy on me. Ist es nicht so? Wenn mal der Chirurg kommt mit dem Schwert, mit dem Skalpell, fangen wir an zu beben. Ist es nicht? Und wir sind sehr, ja, wir beschützen unseren Knoten. Manchmal spürt man das im Krishna-Bewusstsein, dass es so weit ist, dass Krishna eigentlich will, dass wir sterben, um zu leben. Oh. Was war das für ein Ausdruck eben? Was hat er eben gesagt? Ich will es doch mal wiederholen. Sterben, um zu leben. Was ist mit diesem, das ist ein Ausdruck, der aus der, dem westlichen, der aus den mystischen Traditionen kommt und der sich auch im Krishna-Bewusstsein wiederfinden lässt. Wenn du Fortschritte machen willst, muss etwas Altes sterben. Nicht, das ist beim Wachsen so. Wenn du wächst, dann sterben alte Zellen ab. Ich glaube, in der Haut, da kann man es sehen. Und ich hatte mal gehört, in der Wissenschaft sagt man, dass alle 7 Jahre alle Zellen im Körper ganz und gar ausgewechselt sind. Nicht durch das Wachstum. Es ist ein natürlicher Prozess. Jeden Tag findet das statt. Ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Kniescheibe, Steffen, schon wieder neue Zellen herbeikommen und die alten sterben. Und das ist ständig ein Austausch. Man nennt das Metabolismus in Deutsch. Ein Stoffwechsel, der da entsteht, wo alte Zellen dann sterben. Ich glaube, Stoffwechsel ist mehr bei der Verdauung, oder? Oder auch sonst. Ich glaube, mehr bei der Verdauung. Also da ist das Wort nicht Metabolismus, sondern wo irgendwas anderes. Eine Zellregeneration und so weiter. Das findet ständig statt. Auch im spirituellen Leben müssen alte Gewohnheiten sterben, damit neue anstatt ihrer entstehen können. Das ist die Arbeit des Krishna-Bewusstseins. Nun, ihr möcht denken, wenn ihr das hört, oh, das scheint mir sehr schwierig zu sein, so einen Prozess einzuleiten. Doch seid bitte ermutigt, dieser Prozess des Sterbens um zu leben geschieht, indem man einfach nur über Krishna hört und über spirituelles Leben hört. Wenn man in der richtigen Haltung hört und Wissen versucht aufzunehmen, Krishna-bewusstes Wissen aufzunehmen, findet dieser Prozess statt. Es ist ungefähr so wie wenn ihr Wasser zu einer Pflanze gebt, dann wird durch die Versorgung mit dem Wasser die Pflanze in diesen Wachstumsprozess hineingeht, wo auch alte Zellen absterben, um neuen Platz zu machen. So, wenn man einfach über Krishna hört, chanten und über Krishna Katha hört, wird dieser Prozess in uns geschehen, dass man etwas anderes zurücklässt, sodass etwas Neues anstatt dessen entsteht. Das ist also der Vorgang, den man wie wir in unserer Tradition diesen Vorgang sterben, um zu leben, betrachten. Eines sollte uns sehr bewusst werden, wenn wir wirklich Fortschritt im Krishna-Bewusstsein machen wollen. Wir alle bringen ein Opfer dar, jeden Tag auf irgendeine Weise. Nicht, wenn man zum Beispiel in einer Ehe lebt, bringt man das Opfer der Toleranz auf, was den Standpunkt des anderen betrifft. Wenn man, sagen wir mal, in einer Arbeitsstelle ist, bringt man ein gewisses Opfer dar. Man sitzt dort und verrichtet seine Arbeit täglich. Wenn man in der Schule oder in irgendeiner Situation ist, wo man sich Bildung zugibt, dann tut man ein gewisses Opfer darbringen. Man gibt seine Zeit, vielleicht 6 Stunden am Tag, die man in der Schule verbringt, dazu auf und kriegt dann Wissen. Wenn man Sport ausübt, bringt man ein bestimmtes Opfer dar. Wenn man Musik erlernt, ich glaube, Steven, du machst dich erinnern, Das ist ganz schön schwierig, kann schwierige Arbeit sein in manchen Phasen, wenn man ein Instrument lernt. Ich kann mich deutlich an meine Kindheit erinnern, als ich die Geige lernte. Puh, das war da musste man wirklich ja bereit sein, Opfer zu machen. Erstmal tat es an den Fingerspitzen weh, den Fingerkupfen, die harten Saiten zu drücken. Das war nicht so einfach. Und dann musste man jeden Tag üben, um den Bogenschwung zu erlernen und so weiter. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt einem ein gewisses Opfer darbringen. Ich habe gestern einen Anruf gekriegt von einer Freundin Krishnas, die noch nicht alle Prinzipien einhält und die mir unter Tränen mitteilte, sie sei schwanger geworden, was jetzt zu tun ist. Alles raten ihr zur Abtreibung. Dann habe ich sie dann beraten mit Krishna-bewussten Sicht und habe gesagt, ich glaube, du musst jetzt das Opfer der Mutterschaft ausüben. Du musst das Kind austragen, was schon ein gewisses Opfer ist. Und ich habe sie dann natürlich ermutigt und ihr auch die schönen Seiten, denn man kann, muss sich ja freuen als Mutter auf das Kind, das muss ich ja willkommen fühlen, schon von Anfang an, und habe ihr das dann eine neue Sicht gegeben, sodass sie sich freuen kann darauf. Und hoffentlich ist es gelungen, wir wollen mal abwarten. Opfer, nicht? Du musst da ein Opfer bringen. Das ist nun mal das Leben. Wir können nicht denken, Opfer zu bringen ist uns zu mühsam. Wir werden gezwungen, Opfer zu bringen. Ich kann mich noch sehr, sehr deutlich daran erinnern, an eine Vorlesung. Es war fast eines der ersten Vorlesungen, die ich von Srila Prabhupada auf Kassette allerdings hörte. Am Ende der Vorlesung hatte jemand sich gemeldet und beanstandet, dass die Devotis sich verneigt hatten. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als sie das erste Mal die Devotis gesehen haben, die eine Obeisance, eine Ehrbietung gemacht haben. Für mich war es sehr befremdlich, ehrlich gesagt. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich hatte bei den Buddhisten schon so eine kleine Geste gesehen, aber jetzt, dass jemand sich da auf den ganzen Boden und dann auch noch lang ausgestreckt. Also das ist schon ein kleiner Kulturschock für mich gewesen, ehrlich gesagt. Und ich konnte deswegen sehr gut diesen jungen Mann verstehen, der sagte, Prabhupada sagte, are there any questions nach der Vorlesung? Und aus dem brodelte das heraus. Der war wahrscheinlich das erste Mal im Tempel. Ich werde mich vor niemandem verneigen. Verbeugen. I will not bow down before anyone. Nicht bow down, also verbeugen. Und Srila Prabhupada sagte ihm ganz nice, wie Prabhupada das eigentlich sagte, du wirst gezwungen sein, dich zu verbeugen in deinem Leben. Vor den Naturgesetzen. Krankheit wird kommen und du wirst krank werden. Du wirst dich dieser Kraft beugen müssen. Der Tod wird kommen und du wirst sterben müssen, du wirst dich dem Tod beugen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. You will be forced to bow down. Jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, wo ist die Person oder wo ist der Ort, wo man, wenn man sich verbeugt, glücklich wird. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Nicht wieder das unser Thema, Opfer darbringen, etwas zu tun, was man vielleicht zunächst einmal nicht tun möchte, aber was, wenn man es tut, doch ein wunderbares Ergebnis mit sich bringt. So, wir finden in der Tradition, in der vedischen Tradition, viele, viele Beispiele dafür, wie große Seelen Opfer darbringen. Ich möchte mal in jüngster Zeit anfangen bei Srila Prabhupada. Was meint ihr wohl, was das für ein Opfer für Srila Prabhupada gewesen sein muss, Vrindavan zu verlassen und in die Lower East Side zu gehen, den Schmelztiegel der damaligen Counterculture, nicht der Untergrundbewegung, müsste man sagen. Was meint ihr, was das für ein Opfer gewesen sein muss? Für Prabhupada, ein Gentleman aus einem so feinen Wesen, so einem aristokratischen Wesen, plötzlich mit riechenden Hippies zusammen zu sein. Einmal nur, um euch eine Szene zu beschreiben, die meines Erachtens sehr deutlich skizziert, wie schwierig das gewesen sein muss. Einmal gab er einen Vortrag und da war so ein Verrückter dabei, der so wahnsinnig aggressiv war. Und schließlich, stand unter Drogen. Der wurde immer unkontrollierbarer, immer redete unzusammenhängende Sätze und griff Prabhupada an mit seinen Äußerungen. Und schließlich, Prabhupada nahm ein Messer, also es war am Ende des Programms, zerteilte den Apfel. Er hat immer Prasadam verteilt am Ende des Programms. Und damals war Prabhupada sehr arm im Grunde genommen. Er konnte gerade einen Apfel zerteilen. Da gab es nicht wie gestern eine schöne Pizza oder so. Das war nicht möglich, kostenmäßig nicht möglich. Dann hat er den Verrückten, stellt euch mal diese Geste vor, den Teller mit den Apfeln angeboten, er konnte sich einen Apfel nehmen und gleich daneben lag das Messer. Stellt euch mal diese, er sollte sich jetzt entscheiden zwischen dem Messer, also mit dem er, und dem Apfel. Natürlich konnte Prabhupada sehen, für was er sich entscheiden würde. Aber das war die Situation. Natürlich will jetzt jeder wissen, natürlich hat er sich für die App, er war da Augenblick total disorientiert und hatte dann durch diese ja emotional sehr geladene, würde ich mal sagen, Geste. Da war ja plötzlich eine unglaubliche Spannung im Raum, hat sich seine Spannung gelöst. Also da war Prabhupada wie der Therapeut, nicht? Und hat dem die geholfen, seine Spannung zu lösen und wurde dann endlich normal, kam von diesem Horrortrip oder was das wohl war, herunter und wählte die Äpfel und war dann friedlich in der Ecke und aß seinen Apfel und war entschärft sozusagen. Aber stellt euch bitte diese Situation mal vor. Das muss ja hart sein. Mir ist das so gegangen, beim Harinam, als die HSVler da waren, ich habe mir nicht gedacht, geht man jetzt mit denen um, wenn aber was ja nicht da ihre Behandlungsgespräche geführt oder ihre Beschwichtigungsgespräche, muss man das wohl nennen, nicht dann. Ich weiß nicht, in dem Augenblick, es war das erste Mal, ich komme jetzt wieder langsam rein. Ich war erstmal nur schockiert, wieder auf der Straße im Kali Yuga zu sitzen. Ich komme schon wieder rein, keine Angst. In ein paar Monaten bin ich wieder so wie zuvor, aber das war jetzt eine lange Abwesenheit vom Schlachtfeld sozusagen. Nicht? Was das für ein spirituellen Menschen und ich meine, Prabhupada ist ja nun wirklich ein Bewohner der spirituellen Welt, die er eigentlich nie verlassen hat. Das muss ganz schön anders gewesen sein, sagen wir mal so. Ein Opfer hat er gegeben, um seinen spirituellen Meister zu erfreuen. Wir hören von einem anderen Opfer, von Bali Maharaj. Bali Maharaj war ein großer König gewesen und hatte unglaubliche Ländereien, man muss schon Planetereien sagen dazu. Er hatte also vereinnahmt, annektiert sozusagen zu seinem Königreich. Und es kam dann dazu, dass die Halbgötter um eine Inkarnation baten, die mit dem Bali fertig werden würde. Und daraufhin ist Vamanadeva erschienen und hat dann dieses das Königreich wieder zurückgenommen. Und Bali Maharaj wusste, er wurde auch gewarnt von seinem Guru, dass hier Vishnu erschienen ist und das Königreich zurücknehmen wollte. Es war so, dass Vamana erschienen war im Opfer von Bali Maharaj und gesagt hat, Bali, kannst du mir bitte 3 Schritte Land geben? Bali sagte, so 3 Schritte, du bist vor einem König gekommen, junger Brahmana. Du sollst nicht um eine Handvoll Asche bitten, wenn du doch so viel bekommen kannst. Du kannst viel mehr bekommen als 3 Schritte Land. Nein, sagte Vamana, wenn man nicht seine Gier bezwingen kann, dann kann man nicht einmal mit einem anderen Planeten zufrieden werden. Deswegen 3 Schritte reichen aus. In diesem Augenblick ist der Guru von Bali, der eine große Sicht hatte, erkannt, das ist Vishnu, der wird ihm alles wegnehmen. Sagte er, Achtung, du hast noch nichts versprochen hier. Gib nicht, das ist Vishnu. Oh, sagte Bali, das ist doch gut, Opfer zu geben. Er verstand das. Es ist doch gut, alles wegzugeben. Diese Sicht, Opfer, und er hat es dann getan, er verlor alles. Vishnu hat mit einem einen Schritt die ganze Erde abgemessen, mit dem zweiten die ganzen himmlischen Planeten und hatte gefragt, ja, wo soll ich denn meinen dritten jetzt hinsetzen? Alles ist schon weg. Bali fand das gut. Warum? Weil er hatte zur richtigen Quelle, zu Gott, zu Krishna, ein Opfer gegeben. Und obwohl er alles verlor, hatte er doch alles gewonnen damit. Je mehr Opfer wir geben können, je mehr gewinnen wir. Wir sind im westlichen oder materialistischen Paradigma groß geworden, in diesem Denkensschema. Je weniger Opfer wir geben und je mehr wir für uns kriegen, ne? Jedem das Seine und mir das Meiste. Kennt ihr das? Da liegt der Gewinn des Lebens drin. So sind wir groß geworden. Aber das vedische Konzept ist, je mehr wir geben können, desto größer, desto bedeutungsvoller wird unser menschliches Dasein. Aber zur richtigen Quelle. Nicht einfach, dass wir sagen, einem Trinker geben wir alles Geld, was wir in der Tasche gerade noch vom Einkaufen übrig haben. Und so wird es dann missbrauchen und vielleicht sich Alkohol trinken oder also kaufen höchstwahrscheinlich. Und das ist nicht gut. Wir müssen zu den richtigen Quellen geben, für die richtigen Dinge etwas geben. Nicht? Und so ist unsere Größe damit getan. Denn Krishna ist damit zufriedengestellt. Und wir nutzen dieses menschliche Leben zu dem, wozu es eigentlich bestimmt ist, nämlich zu Dienst. Dienst zu Gott. Dienst zu Krishna. Wenn wir vollkommen werden in diesem hingebungsvollen Dienen, dann werden wir in das ewige Königreich Gottes eingehen. Und was gibt es Besseres anzustreben? Stellt euch mal vor, Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen. In diesen sagen wir mal, diese wundervolle transzendentale Dimension zu erfahren, in der die von Liebe reagiert also da mit Krishna zusammen sein, das ist doch Nektar. Das kann man erreichen, wenn man in diesem Leben den Vorgang des Dienstes. Ich hatte, wie ihr vielleicht gehört hatte, einen Genesungsaufenthalt am Toten Meer, 2 Wochen, und etwas Interessantes über das Tote Meer in Erfahrung gebracht. Man kann sich da so reinlegen. Ich habe mich mit einem Windfaden, oder wie sagt man in Hochdeutsch, eine Schnur am Ufer festgemacht. Und habe dann einfach gerastet im Toten Meer. eine Kontrollflasche, eine leere Kontrollflasche und den Kopf. Bin einfach hinweggerastet, weil es ist gut, wenn das in die Poren geht und die ganzen, das tut den ganzen Organismus verjüngen und stärken und ist also eine unglaubliche Therapie. Ich kann es nur empfehlen. Und da liegt man denn, da gucken die Knie, die Oberschenkel, wenn man liegt, so bis hier aus dem Wasser raus. Der Bauch guckt raus, alles guckt raus, die Schultern gucken raus, alles guckt raus. So schwimmt man darauf. Und man braucht nicht mal den Body voll mit Luft füllen. Wenn man ihn mit Luft füllt, dann liegt man fast drauf. Nicht? Also auf dem Toten Meer. In dem Toten Meer nun, man muss unglaublich aufpassen, dass man nicht mit den Augen darunter kommt, weil das so salzgehaltig ist, dass es in die Augen beißt. Ich hatte so einen kleinen Riss gehabt im Fuß, also nichts Beachtenswertes. Schon weh. Wenn man das trinkt, das Wasser, kann man zu Todesfällen kommen. Das ist so salzgehaltig, wie Salz. Säure kann man nicht sagen, also sehr, sehr salzig. Warum ist das gekommen? Weil die Sonne seit vielleicht tausenden von Jahren darauf scheint und das Wasser zum Verdunsten bringt und eben kein neues Wasser nachkommt, bis auf das Regenwasser, was manchmal kommt. Das ist eine Wüste und das ist relativ selten, dass es kommt. Es ist tot, da ist kein Organismus drin. Kein Haifisch, also keine Fische, die würden alle sofort sterben. Du musst auch raus und du musst, wenn du raus bist, sofort unter die Dusche. Du musst trinken wie ein Madman, weil es dir das ganze Wasser aus dem Leibe zieht. Manchmal muss man eine Wasserflasche mit reinnehmen und dann gluck, 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 gluck nachfüllen, während das da so raus durch den osmotischen Vorgang. Ja. Ja, manche, die das nicht beachten, die kommen zu schweren Schäden dort. Man muss da so eine lange Liste durchlesen, was man alles machen muss und was man lassen muss. Nicht auf dem Bauch und, naja, die sind, ich hatte doch alles gemacht, was ich wollte. Also man muss so ein bisschen erstmal, aber sich langsam rein empfinden in die Sache. Nun, das Rote Meer dagegen. Rote, also nur ein Buchstabe ist anders, ist ganz anders. Da kommt ständig ein neuer Zufluss von Wasser und ist mit den beiden Meeren, dem Mittelmeer und dem anderen, ich weiß nicht, ist es das Indische oder das Arabische Meer, glaube ich, verbunden. Und da sind dann Organismen, da sind Rochen, da sind Manteuffels, da sind eine reiche Untergrund und Unterwasserfauna, nicht? Also unglaublich. Peter Schmidt, ein Freund von uns, hat da getaucht und uns Filme vorgezeigt, die er gemacht hat. Also, das ist was ganz anderes. Warum? Weil da ein Zufluss kommt, ein Kommen und Geben. So in unserer Psychologie oder in unserem Leben müssen wir auch werden wie das Rote Meer, dass wir neue Dinge aufnehmen und Dinge weggeben. Zum Beispiel Predigen ist so nice, weil man Wissen aufnimmt, neue Erkenntnisse aufnimmt aus den Heiligen Schriften und weitergibt. Es ist unglaublich, es belebt einen unglaublich. Oder wenn wir haben gestern mit einem jungen Devote gesprochen, wenn man irgendwo hingeht, sollte man Prasadam mitnehmen und Prasadam geben. Wir müssen es lernen, ein rotes Meer zu werden, wo etwas durchgeht. Und je mehr man gibt, desto mehr kommt ein kosmischer Fluss oder ein göttlicher Fluss, will ich mal, ein göttlicher Versorgungsfluss hin. Das haben alle gemerkt, die mit Lakshmi zu tun haben im Krishna-Bewusstsein. Je mehr du investierst ins Predigen, je mehr du investierst, je mehr du gibst, desto mehr kommt. Es ist fast so ein Vorgang ist es fast. Ne? Nicht? So ist das. Und man muss diesen spirituellen Fluss, der da ist, catchen. Nicht? Es gibt jetzt so neue Heilungsmethoden, so Reiki, wo man eine kosmische Energie dann so sich so einstellt und im Kopf fließt das durch die Hände durch, das kann man richtig spüren. Und dann kann man schon einige Zipperchen wegkriegen damit. Ich habe das wieder erfahren, mir ging es sehr, sehr schlecht in Jugoslawien wieder auf dieser Tour. Ich habe mich übernommen und dann habe ich so eine Behandlung bekommen. Mahikari heißt es so. Wo davon ausgegangen wird, dass die Energie Gottes eigentlich überall da ist und kann sie dann so haben und es heilt dann so weg. Das ist unglaublich. So ist auch Krishnas Mercy überall da. Wir müssen sie nehmen und weitergeben, nicht für uns behalten. Dann sind wir wie ein totes Meer, wo alles Leben so zum Ende kommt. Nicht? Das muss man mal, ich glaube, diejenigen, die Sankirtan von euch ausführen, und das sind ja viele, die merken das, wenn man was gibt, dann plötzlich ist man so auf einer anderen Ebene. Oder ich könnte mir vorstellen, ihr geht ja zum Food for Life danach Hamburg auf den Hauptbahnhof und seht zum Teil auch die Gefallensten unter den Gefallensten da. Nicht? Habt ihr mal gemerkt, wie man sich fühlt, nachdem man wirklich Prasadam ausgegeben hat? Das ist, da lebt was in einem. Da lebt ein Enthusiasmus. Oder wenn man von Harinam kommt und sich wirklich auch durchgerissen hat, oder wie sagt man, durchgerungen hat, auf die Straße dann doch zu gehen und doch wieder den heiligen Namen rauszugeben, so laut und wie so konzentriert, wie man kann. Danach fühlt man sich nicht leer. Man hat vielleicht einen kleinen Muskelkater, wenn man ein bisschen intensiver getanzt hat, nicht? Aber man fühlt sich bereichert. Oder wenn man etwas gibt, wie ich eine Spende zum Tempel gegeben hatte. Ich war dann irgendwann so weit, dass ich mich hingeben wollte. Und das haben die Devotees natürlich sofort rausgefunden, in einem gewissen Blinkern, in Leuchten in den Augen. Und da haben sie, die hatten ein Problem, die wollten alle Srila Prabhupada sehen in London. Der Tempel war in Hamburg, aber die hatten natürlich kein Geld für die Dampferüberfahrt. Nicht? Und jeder wusste, ich komme und kam aus einem Elternhaus, wo ich schon Geld war. Und dann haben sie mich gefragt, oh, wir wollen unsere Spiritual Meister sehen, das ist sehr wichtig für unser Leben. Und kannst du uns das nicht spendieren, die Fahrt? Wir haben keine andere Möglichkeit. Ich weiß noch damals, ich war ein bisschen geizig mit Geld, weil man das alles für eigene Pläne brauchte. Nicht? Und ich weiß noch damals, ich habe gesagt, ich muss es mir überlegen. Und das war an einem Sonntag, wussten die Devotees, und dann gaben sie mir über Mittagessen mal eine extra Portion mit Halava. Und da war alles klar. Halava ist einfach so strong, das hat mich dermaßen begeistert. Dann habe ich einfach, war eigentlich schon alles klar, aber ich bin nochmal einen Verdauungsrundgang durch den Tempel, um den Tempel gemacht, der musste unbedingt sein, denn ich habe so viel Halava gekriegt. Ich habe da das für einen Weg gesagt, also klar, ich will mich jetzt Krishna hingeben und die Devotees, ist ja klar, die müssen Prabhupada sehen, was denn sonst, das ist klar. Ja, natürlich gerne sogar, und habe das denn schmutzend abgehoben, was immer da, ich weiß nicht mehr, wie viel die, das war der ganze Tempel. Mega, habe ich gesagt, also klar, ich will mich jetzt Krishna hingeben und die Devotees, ist ja klar, die müssen Prabhupada sehen, was denn sonst, das ist klar. Ja, natürlich gerne sogar, und habe das denn schmutzend abgehoben, was immer da, ich weiß nicht mehr, wie viel die, das war der ganze Tempel auf alle Fälle. Und fühle mich sehr, sehr glücklich und sehr befreit danach. Also ich weiß es noch immer. Ich war so glücklich, denn als die Entscheidung war, habe ich laut dann gesungen die ganze Zeit. Nicht um, bin um die Sternschanze gegangen und habe ganz laut gesungen. Einer hatte gedacht, ich wäre auf einer neuen Art von Droge, weil ich so begeistert war. Ich hatte laut gesungen und hin und wieder auch getanzt dazu, nicht weil ich so glücklich war. Nicht? Und dann kam einer und sagte, sehr interessant, du bist ja absolut gut drauf. Ja, habe ich gesagt, ich habe gerade mich entschieden, was? Ja. Wer liebt, der bekommt. Was? Ich bin jetzt gleich mit ihm nach Hause. Ich bin eingeladen, habe ich zu ihm gekriegt für lange Zeit. Und ist aber leider nichts aus ihm geworden. Also. Und ja, das ist ein Geheimnis. Opfer geben. Krishna. So viel wie möglich. Nicht da, nicht wie wir, jetzt schon wieder Service machen oder jetzt schon wieder sich hingeben oder jetzt war es gerade wieder so intensiv, 3 Tage, wenig schlafen und viel hören, über Hingabe, jetzt muss ich mal wieder, jetzt mal eine kleine Pause, jetzt werde ich mal mich ein bisschen gehen lassen und wieder jetzt zum normalen Alterstrotz. Nein. Gut. Weiterhin seine Energie. Was können wir Krishna geben? Lord Chaitanya sagt, es gibt 4 Dinge. Gerade nachgucken. Prana, das ist das Leben. Atta, unser Reichtum, was wir das haben. Dhyana, unsere Intelligenz. Und Vacha, unsere Worte. Das Beste ist, wir geben unser Leben. Aber wenn wir unser Leben nicht geben können, also Leben geben heißt, dass wir uns einsetzen für Krishna im Hingebungswollen. Wenn wir das nicht geben können oder noch nicht, dann können wir zumindest einen Teil unseres Reichtums geben. Ich meine, ihr alle seid, glaube ich, nicht besonders reich, aber kann man ein bisschen die Bewegung unterstützen, wenn es möglich ist. Dann, wenn wir das nicht können, können wir unsere Intelligenz geben. Dass wir Pläne machen, schreiben. Wenn wir das nicht können, können wir zumindest unsere Worte geben, dass wir über Krishna sprechen. Nicht? Und auf diese Art und Weise können wir in irgendeiner Weise etwas geben. Am besten natürlich alles, aber es macht in langsamen Schritten gehen. Prabhupada sagt im 3. Kapitel der Bhagavad Gita, selbst wenn man noch nicht in der Lage ist, jetzt schon sofort sich ganz und gar Krishna hinzugeben. Macht das nicht. Man gibt einfach, was möglich ist, im jetzigen Zustand, und Krishna nimmt es sehr gerne an. Wie sagt Prabhupada so schön, Chanakya Pandit sagt dazu, ein Weiser wird sein Reichtum und sein Dasein im Dienste des Höchsten geben. Es ist besser, diesen Dingen gleich zu entsagen, Reichtum und seine Energie, sein Dasein, gleich zu entsagen, für etwas Ewiges, als diesen Dingen per Zwang entsagen zu müssen durch den Tod. Die Logik ist, glaube ich, eindeutig. Hier wird der ganze Reichtum genommen, also deine ganze Lebensenergie genommen werden wollen. Hier wird deine Intelligenz, all das wird zur Zeit des Todes weggehen. Dein Körper wird dir weggenommen werden, Kalyani, zur Zeit des Todes. Ja, einfach weg. So, deswegen, wenn das die Situation ist, sagt Chanakya Pandit, warum nicht es freiwillig geben, um etwas Ewiges zu erreichen. Versteht ihr die Logik? Der kann man nicht entgehen. Muss ich sagen. Ja. Nee. Diese Chanakya-Sätze, die bauen auf Logik auf Nyaya. Hm. Deswegen möchte ich euch Hamburger Devotees alle sehr inspirieren. Ich war, ich glaube, ihr habt es mir angesehen, ich war sehr glücklich, wieder hier zu sein, mit so vielen nice Devotees. Ihr seid jung, ihr habt Intelligenz, ihr habt noch Energie in euch, macht etwas daraus. Es kann so ein leises Predigen sein, wenn ihr die Ajaya und Amavasya unterstützt und selber kreativ euch einbringt, was man tun kann für Krishna. Eine Sache, die ich so als Vorschlag habe, man kann darüber ja mal sprechen im Live, warum macht ihr Madhusis nicht unter euch eine absolut faszinierende Bhajan-Band auf? Nicht? Wo ihr richtig die Instrumente beherrscht. Vielleicht will einer noch Saxophon lernen und Sax dazu spielen. Das haben wir im Kirtan in der Kroatien gesehen.
Slowenien.
Achso, was hatte denn der andere? Na, der hatte auch ein Saxophon.
Ach so, ja, richtig, der schon.
Ne? Collins. Ja, hat ein Saxophon. Man kann da richtig sich ein bisschen einbringen, kreativ. Und oder Flöte oder irgendwas. Und auf diese Art und Weise macht man ein total faszinierende Bhajan-Band auf, macht vielleicht eine Kassette. Die Hamburger Bhajan-Band, also muss man noch einen spirituellen Namen sich geben. Und dann macht man Bhajans überall in der Stadt. Es ist ja eine einzige Bühne, die wartet auf dass die besetzt ist. Und die Leute wollen ja was hören. Es ist ja nicht, dass die nichts. Wenn man das denn musikalisch ein bisschen ausfeilt. Ne? Hier unten. Ach, da kommen sie wieder, die lebensspendende Bhajan-Band. Ne? Ja, so weit. Das ist zum Beispiel nur eine spontane Idee, die kam. Aber wenn wir nur einmal so kurz einen Heiler machen, der sickert noch gar nicht richtig ein bei diesen Dösbattles. Also, Dösbattle ist bestimmt für diejenigen, die nicht hier aufgewachsen sind, ein schwieriges Wort. Das Wort sagt schon alles. Tut etwas. Macht ein kleines Opfer. Und in dem Opfer, da werdet ihr den Bereich des spirituellen Begeisterung kennenlernen. In dem Opfer kommt man dann plötzlich aus dem falschen Ego heraus in einen neuen Bereich hinein, wo man einfach weiß, hier ist Krishna und hier sorgt Krishna für seine Devotee. Dobro. Ich bin hier an ein Ende gekommen. Alles Gute für euch. Ich hörte, dass viele von euch jetzt runterpilzen zu Sri Vishnupad, ein Abenteuer. Stimmt sehr nice. Kalyani kann euch alles zeigen dort. Zu Hause. Hare Krishna, ich bin hier an ein Ende gekommen. Möchtet ihr noch, wollt ihr noch irgend, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dominik,
ja. Und zwar wegen dem, in dem Präport stand, viele, viele Leben lang Sinnbefriedigung, also dass dadurch der Knoten des Ahankaras entstanden ist. Aber jetzt, wenn man in viel tierischen Lebensformen, in denen man auch war, da ist es da auch Sinnbefriedigung, weil da kann man ja nichts dafür, also ich meine, da kann man sich ja nicht entscheiden.
Ja, nein, das Tier sammelt kein schlechtes Karma an. Selbst wenn ein Tiger auf einen Menschen springt und ihm das Genick bricht, was also wirklich schon außerhalb der Naturgesetze eigentlich ist, das ist etwas eher Unnatürliches. Ich weiß nicht, ob man es so sagen will, das ist etwas eher Unfug. Das ist nicht so normal, nicht? Da kriegt er kein Karma dafür.
Also ist diese Sinnbefriedigung eigentlich nur der menschlichen
Lebensform? Ja, hier, das die menschliche Lebensform wird so als, oder auch hier, da wird das ganze Karma gemacht. Also kannst du dich hier entscheiden zwischen Handlungen. Es ist interessant zu sagen, im Menschen, in der tierischen Lebensform, ist, das hatte ich mit Boris besprochen, ist der Zwischenraum zwischen, oh, da habe ich jetzt total die Idee, ich muss eine Lecture geben über Psychologie an der Göttingen Universität und so steige ich ein. Jetzt habe ich, oh, ich habe zwei, das ist so mit der Inspiration, zwei Tage habe ich gegeben, wie kriege ich den Einstieg da rein? Psychologie aus der Gita ist mein Thema, also schwierig, das hat man mir einfach gegeben. Und jetzt muss ich da. Und ich denke, so einzusteigen in der tierischen Lebensform ist zwischen dem Reiz und der Reaktion. Da ist kein Zwischenraum. Mit anderen Worten, das Tier kriegt einen Reiz und muss dann handeln. Sagen wir mal, das Huhn sieht ein Korn und dann ist der Reiz da. Das überlegt sich nicht, wie guckt jetzt jemand zu und so weiter. Oder ist es genau der richtige Ort? Nicht? Oder der Hund, der fühlt die Notwendigkeit. Ja, sieht das, riecht einen Duft, den ihn da fasziniert und rennt über die Straße, kommt sie auch zu Schaden dabei. Das ist sehr, sehr eng miteinander verbunden. Auch bei Kleinkindern ist doch der Reiz, und ich sage, die haben das Bedürfnis, jetzt sich mal zu entwässern, nicht? Und die gucken nicht, ob sie vielleicht gerade auf dem neuen Sofa sitzen, nicht? Das ist egal. Der menschliche Dasein bedeutet jedoch, diesen Zwischenraum langsam zu, wie soll man sich ausdrücken, zu erweitern, sodass du da, denn du hast als Mensch, kannst du deine Freiheit, die du hast, Entscheidungsfreiheit, langsam ein, also kannst du die trainieren. Du kannst in diesen Bereich hinein zum Beispiel spirituelles Wissen stellen. Ist es jetzt gut, das zu machen? Nicht, zum Beispiel, du gehst irgendwo hin und ja, sieht dort die Dinge vielleicht, die man früher getan hat, die da ausgeübt werden. Und man kann sich dann fragen, ist es jetzt eigentlich Gutes zu machen? Sollte ich nicht lieber in Krishna-bewusster Weise jetzt handeln? Das ist eine Möglichkeit, die der Mensch hat. Ein Tier muss reagieren. Nach genau vorhersehbaren Mustern. Der Mensch kann da erstmal sein Wissen befragen. Der Mensch als erstes wird sich über sich selber bewusst. Ja, der beobachtet die Situation. Zweiten Schritt kann er sein Gewissen befragen. Tut das? Wie fühlt sich das denn an? Wie muss ich das denn jetzt machen nach meinem Gewissen? Oder kann er sein Wissen befragen? Oder kann er frei etwas verändern in seinem Leben? Das ist eine einzigartige menschliche Gabe. Und das zu trainieren, je mehr man das trainiert, desto freier wird man als Mensch. Man ist nicht mehr unter den Angewohnheiten, die Programme vielleicht von früher, dann etwas verändern. Aber das ist ein hartes Training. Das ist härter als Liegestütztraining. Ich weiß nicht, wenn ihr älter werdet, werden diese Dinge alle für euch akut werden. Ein bisschen Exercise mal, das ist hart, aber diese menschliche Freiheit zu schulen, die wir haben, bis man ganz frei ist, bis einer einem sagen kann, du Doofkopf, guckt man überhaupt nicht, das kommt gar nicht an, weil man sagt, das ist nicht mein Problem. Da habe ich nichts mit zu tun. Nicht, wo man total frei ist, wo man in Situationen ist, wo man theoretisch im Konzentrationslager ist, aber nicht da ist. Weil die Freiheit kann einem niemand nehmen. Man denkt etwas, man ist im Krishna-Bewusstsein verankert und man kann auch den Körper verlassen. eine Selbstverwirklichung. Kein Problem. Nicht, diese Freiheit zu trainieren, das ist menschliches Leben. Deswegen hat Prabhupada, das hatten wir gesagt, wir auch gesagt, dass viele Menschen eigentlich noch gar nicht auf der Ebene des Menschen sind. Er sagt, dass diese Gesellschaft hat er manchmal als Hunde- und Katzengesellschaft beschrieben. Und manche haben sich vielleicht in ihrem kulturellen Empfinden ein bisschen betrübt. Was? Mozart soll ein Hund sein? Ja, wenn er nicht diese Gabe, diese einzigartige Gabe, ich kann jetzt nicht von Mozart, ich kenne ihn nicht, und geheiligt werde sein Name, Halleluja, und so weiter. Aber wenn er das nicht ausgenutzt hat, hat er nicht diese menschliche Gabe ausgenutzt. Wo man sich selber erst beobachtet, selber sieht, was jetzt da ist, und dann eine nicht entsprechend seiner von Reiz und Stimulus handelt, sondern eben was dazwischen tut. Versteht ihr es? Den Raum vergrößern. Das ist ein Training.
Und dieses Lösen von diesem Knoten.
Ja.
Kann es auch, also ich meine, das du hast gesagt, das tut manchmal ein bisschen weh auch.
Und wie?
Kann es auch physischer Schmerz dabei auftreten?
Kann auch. Jetzt muss ich mal eine kleine Rast nehmen. Das ist doch bekannt, das Psychosomatik nennt man das. Dass du irgendwas im Geiste hast, was du verarbeiten musst, und im Körper. Es gibt eine Theorie, dass alle Krankheiten eigentlich da ihren Ursprung haben. Im Geist. Zum Beispiel Schnupfen kann manchmal auftauchen, wenn du einfach die Nase voll hast. Und dann kriegst du die Nase auch voll. Wenn man interessant herausgefunden, was dieser Heuschnupfen, den so viele jetzt kriegen. Und habt ihr das mitgekriegt? Viele Leute kriegen Heuschnupfen hin, weil die Luft da, also das ist einfach so ungünstige Voraussetzung. Ich denke, das hat auch was mit der Einstellung vielleicht ein bisschen zu tun. Also es gibt ein ganzes Buch, Rohini Sutta, kann man da fragen, wer hat das? Ich habe es auch mal gehabt und dann ist es abhanden gekommen.
Und wenn man so an diesem Knoten arbeitet, dann kommt das ja vor, dass man auf einmal komplett in Illusionen gerät und überhaupt gar nicht mehr seinen eigentlichen Zustand erkennen kann. Kann man das nur durch Devotis, also wenn Devotis einen darauf aufmerksam machen, erkennen? Oder kann man das auch von alleine?
Es heißt, dass die Gemeinschaft von Devotis wie ein Spiegel ist. Deswegen, wenn man so ein Schmerz, so ein schwarzes Herz hat, kann man überhaupt nicht in die Gemeinschaft von Devotis kommen. Man will da nicht sein. Viele Leute, ich erlebe das oft bei Vorträgen, die haben sich dann in der Tür oder im Plakat geehrt oder so und sind dann in so einem Vortrag und die werden richtig, die fangen an innerlich zu kochen, dass sie aufstehen müssen und den Saal verlassen müssen. So hart für die. Was?
So hart die Wahrheit.
Ja, ist einfach so hart. So, das ist die Gemeinschaft von Devotees ist auch ein Spiegel, aber jetzt wäre nicht zu psychologisch eingestellt. Krishna, denkt mehr über Krishna nach als über den Knoten. Das geschieht automatisch. Deswegen gibt es einen analogen Vers wie den wir heute durchgelesen haben, im 11. Kanto, wo alles genau gleich ist. Bidyate Hridaya Grantis, Chityate Sarva Sangshaya, Chiyante Chasya Karmani, und da heißt es Bhagavan. Nadrishta Bhagavan Ishvari, something like this. Also die letzte Zeile, da heißt es, wenn man Krishna als Meister erkennt, dann löst sich der Knoten. Das wird im 11. Kanto in der Uddhava Gita gesagt. tue einfach mehr und mehr Wissen über Krishna dir erwerben. Und Krishna macht das denn schon. Nicht? Das ist das, gibt so ein Lila bei den Kuhhirtenjungs, die waren, sind losgegangen in die Prärie von Vrindavan, um ihre Kühe zu hüten und wurden dann von Feuer umzingelt. Und Feuerinferno hat sie umgeben und sie haben also unglaubliche Furcht empfunden vor dem Feuertod. Haben dann laut gerufen, Krishna! Und plötzlich sprang Krishna so in die Mitte rein. Sagte Haribol. Haribol wird er nicht gesagt haben. Irgendwas wird er wohl gesagt haben. Und dann sagte er, bitte macht jetzt die Augen zu. Weil er war sich bewusst, er wollte etwas machen, was die Kuhhirtenjungen total in Angst und Schrecken versetzt werden. Denn die haben mehr Angst um Krishna als um sich. Die denken immer erst an Krishna und dann an sich. Zum Beispiel die Gopis ziehen sich an für Krishna. Denken nicht an sich, was gefällt mir, sondern was gefällt Krishna. So machen sie sich für Krishna zurecht. So denken alle Bewohner von Vrindavan erst an Krishna. Das ist genauso wie du an dich selbst, also vielleicht nicht wie ein normaler Mensch an sich selbst denkt, so denken die reinen Devotis an Krishna zuallererst. Naja, und dann machten die Augen zu, auch die Kühe mussten die Augen zu. Und dann hat Krishna das Feuer verschluckt. War weg. Das wollte er nicht, dass die das sehen. Jetzt könnt ihr die Augen aufmachen, sagte er. Und dann machten sie die Augen auf und dann fanden sie sich nicht mehr an dem Ort, wo so das Feuer gewesen war, sondern unter dem Banyanbaum in Kandiravan, wo die immer spielen, wo so schön, schönes Blätterwerk ist und so wie Schatten. Da waren sie dann plötzlich. So solltest du dich auch auf Krishna beruhen. Vertrauen in Krishna haben und dann wird sich das lösen. Und wenn du jetzt versuchst, dein falsches Ego auseinanderzupulen, da kommst du nur in depressive Phasen rein. Also das ist nicht möglich. Wir hatten das Beispiel gegeben mit der Patel-Familie, machst du dich erinnern, die wollten die Dunkelheit vertreiben. Mit Spaten und Stöcken und so weiter. Aber erst als die Sonne aufging, war die Dunkelheit weg. Das ist ganz wichtig. Man muss, es tut manchmal gut, mal ein bisschen so den inneren, so die sagen wir mal, die Hindernisse oder Widerstände zu identifizieren, die man vielleicht noch hat, sodass man vielleicht gezielt ein bisschen da Acht gibt. Das ist nicht so, dass wir einfach vor unseren Schwächen immer unsere Augen zudrücken können und denen davonlaufen können. Das ist nicht so. Aber die Lösung ist immer bei Krishna. Das ist unsere Methode. Nur bei Krishna. Wir können nicht die Knoten alleine lösen. Das ist nicht möglich. Wir sind jetzt 20 nach 9. Wir sind ja im gleichen Auto. Ja. Da könnt ihr ja sprechen. Ja. Gut, wir werden hier enden. Srila Prabhupada ki jai. 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 Jai